Ich würde tatsächlich jedem Team, das eine Gemeinde gründet, sagen, schafft euch das Buch an. Herzlich willkommen zum Gründercast. Heute ohne Klaus Schönberg. Könnt ihr euch das vorstellen? Unglaublich, ja genau. Und ich habe gerade von Sebastian gehört, dass wir ein Jahr unterwegs sind und das finde ich einfach stark, genau. Und das ist auch tatsächlich die erste Folge, Sebastian, die wir zusammen mal machen.
Ich glaube ja, ja.
Genau, vielleicht hier auch nochmal der volle Name, Sebastian Rustkamp, die gute Seele vom Gründercast, derjenige, der uns alle hier zusammenhält und deswegen Applaus, Applaus, Applaus. Wenn ich jetzt ein Pult hätte, auf dem ich Applaus geben könnte, würde ich dir das machen. So, yay, aber habe ich nicht. Genau, und aber heute auch mit dabei ist Christoph Busch. Genau, und wir haben ein großes Thema und das ist der Grund, warum Klaus nicht dabei ist. Ist eigentlich witzig, oder? Wir reden über sein Buch, also über das Basisbuch Gemeindegründung von Klaus Schönberg, zusammen mit einigen Autoren geschrieben. Aber wir haben das große Vergnügen, Klaus' Buch einfach miteinander ein bisschen zu besprechen, darüber zu reden. Und von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, Christoph Busch, wer bist du? Was machst du? Und ja, warum reden wir mit dir über das Basisbuch Gemeindegründung?
Ja, vielen Dank, Sebastian und Björn, dass ich bei euch sein darf. Es ist ein cooles Moment für mich, wo ich sage, ich habe so viel über die letzten Jahre auch erlebt und mitgegangen mit Klaus und seinem Buch und in dem Ganzen, wie es entstanden ist. Ich kenne das Buch eigentlich schon 5-6 Jahre mittlerweile, obwohl es das vor 5-6 Jahren wahrscheinlich gedanklich noch nicht mal richtig gab.
Okay.
Aber ich war, bevor ich Gemeindegründer hier in Deggendorf geworden bin, war ich schon im Gründungskurs von Klaus drin, der lief über 2 Jahre. Und in diesem Gründungskurs gab es ganz unterschiedliche Leute, die wirklich uns inspiriert haben, die richtig wichtige Themen auch immer übers Wochenende mit uns besprochen haben und inspiriert haben auch von ihren Gründungskontexten, von dem, was sie haben. Und irgendwann hat Klaus angefangen, das Ganze mal zu strukturieren und zu sagen, so welche Themen in welcher Reihenfolge sind denn eigentlich wichtig. Und dann ging es so erst mit der ersten Phase los und dann haben wir da Texte dafür und so eine Gliederung bekommen. Und dann war irgendwann die Rede von der zweiten Phase und die kam nie. Dann habe ich immer mal nachgefragt, so Klaus, du, ich interessiert mich wirklich, was ist denn jetzt mit dieser zweiten und dritten Phase? So, wie geht es dann da weiter? Und er hat gesagt, ja, bin da gerade was dran. Irgendwann kam dann raus, dass es ein Buch ist und dass es jetzt dann doch noch ein bisschen dauert. Und irgendwann hat er gefragt, ob ich so beim einen oder anderen mal mitmachen will. Dann haben wir zusammen ein paar Grafiken gebaut und über Kapitel gesprochen und grob Entwürfe mal bekommen. Also es war eine total spannende Reise und da freue ich mich jetzt einfach auch, wenn ich dabei sein darf und ja aus der Praxis auch mal berichten darf, wie es mir so geht, wenn ich sein Buch jetzt lese.
Genau, aus der Praxis ist ein ganz gutes Stichwort. Du hast gerade schon gesagt, du bist Gemeindegründer in Deggendorf. Magst du vielleicht noch so sagen, was für eine Gemeindegründung? Einfach nur ganz kurz, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann einen Eindruck kriegen und vielleicht auch nochmal dein Alter oder so.
Ja, ein paar Worte zu mir.
Also, ja, ein paar Worte zu dir.
Ich bin 40 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem landeskirchlichen Kontext, bin dann total woanders unterwegs gewesen, hatte aber so eine christliche Basis auch von meinen Eltern her bekommen. Und dann Mitte des Studiums hat Gott mich nochmal wirklich so gepackt und gesagt, so jetzt mit oder ohne mich, aber du musst dich entscheiden. Und ich bin damals diesen Schritt gegangen und dann über Jahre hinweg irgendwann mich getraut, eine Gemeinde zu suchen, über Ausland und Umwege und allem drum und dran. Und das war eine Baptistengemeinde. Und die haben einfach mit mir gesprochen, die haben mich eingeladen, fand ich total cool. Und viele, viele Schleifen und Wege gegangen und trotzdem hier angekommen. Und jetzt darf ich hier seit 2018 eben die Gründung mit aufbauen, mit leiten. Bin jeden Tag und jede Woche über mein Limit herausgefordert, aber mich gibt es immer noch und die Gemeinde gibt es noch und ich bin dankbar dafür.
Hey, das finde ich total stark. Super, super, dass du hier dabei bist und dass wir einfach miteinander im Gespräch sein können, auch über das Buch. Sebastian, jetzt ist so ein bisschen deins. Ich weiß nicht, hast du dich schon mal im Gründercast vorgestellt?
Irgendwie? Ich glaube, ich hatte mal eine Folge mit Klaus zusammen und da hatte ich mich kurz vorgestellt. Aber ich kann das nochmal ganz kurz irgendwie so machen. Ich
auf auch, jeden Fall solltest du das tun.
Ja, okay. Ich finde es auch richtig schön, weil ich habe vor 2 Jahren Klaus Schönberg nochmal so richtig kennengelernt. Und in diesem Zuge habe ich auch dich, Björn, und dich, Christoph, kennengelernt. Wir haben da mal so eine Zeit zusammen bei Klaus in der Nähe verbracht. Und das irgendwie richtig schön ist, dass jetzt alles so 2,5 Jahre später so zusammenkommt und ich jetzt mit euch hier im Podcast sitzen kann, wie es der Herr immer so fügt. Und der Herr ist schon ein gutes Stichwort. Ich studiere Theologie an der Theologischen Hochschule Elztal. Wer das nicht so kennt, das ist die Hochschule der Baptisten sozusagen, wo die zukünftigen Pastorinnen und Pastoren ausgebildet werden. Ich bin da jetzt gerade im Master. Das heißt, wenn alles gut läuft, werde ich nächstes Jahr in den Berufungsprozess kommen und dann in den Gemeindedienst gehen. Und darauf freue ich mich schon. Und ich verfolge ja den Podcast und schneide und so und bin deswegen schon ganz gespannt, was für mich dann an Gemeindeerfahrungen und so auf mich zukommt. Im Moment ist mein Schwerpunkt, dass ich mich aufs Predigen konzentriere und in verschiedenen Berliner Gemeinden irgendwie predige. Meine Bachelorarbeit war auch zum Thema Gemeindegründung. Da habe ich Gemeindegründungsansätze verglichen miteinander, Stärken, Schwächen herausgearbeitet. Und da auch schon gemerkt, ja, deutsche Literatur, die ist sehr einseitig zum Thema Gemeindegründung oder die gibt es so gar nicht. Und viele Gemeindegründer arbeiten mit diesem Handbuch zur urbanen Gemeindegründung aus so Anfang 2000er Jahre, ich weiß gar nicht, 2005, 2006 oder so, von Timothy Keller. Und dann gibt es viele, viele Publikationen. Aber fand ich irgendwie spannend, auch mal an dich, Christoph, wie wichtig überhaupt Literatur dann wirklich als Gemeindegründer ist.
Ja, also ich glaube schon, dass das, was Klaus jetzt da gemacht hat mit diesem gesamtheitlichen Ansatz einmal, schon etwas ist, was auch in unserer Zeit noch eine ganz zentrale Rolle spielt, weil ich bin jemand, der sehr, sehr viel auch autodidaktisch lernen muss auf der Arbeit im Berufsbild des Mediengestalter. Da gehört wirklich ein andauernder Lernprozess dazu. Und die größte Schwierigkeit aktuell ist immer die Zersplitterung von Informationen. Also man findet alles, aber man muss immer suchen, wo eigentlich alles ist. Also YouTube hat selten so Konzepte oder generelle Anleitungen, sondern es gibt hier mal ein Schlagwort und hier mal ein Stichpunkt. Und das mal in der Chronologie zu fassen, das mal in Perspektive zueinander setzen, allein um mal den Überblick über die Themenvielfalt zu bekommen und dann zu sagen, okay, wo will ich vielleicht nochmal tiefer reinschauen? Das ist ja eins der Themen in dem Buch, da unglaublich viel Literatur, die noch hinten dran immer beschrieben wird. Wenn du da weiter willst, dann hier 5 Bücher oder so. Ja. Was ich vielleicht aber sagen muss wirklich ist, ich lese gerne und ich bin jemand, der sich gerne vorbereitet auch. Und das habe ich gemacht, bis ich die Gemeindegründung begonnen habe. Ich war jahrelang auf Konferenzen im Vorbereitungskurs, habe gelesen, habe auch mit Timothy Keller und auch viele theologische Bücher, verortete Gemeinde, Kontextualisierung und so weiter. Und was ich halt auch gemerkt habe, irgendwann merkt man, also hat man unglaublich viel gelesen und die Information ist eigentlich alles da. Es geht mir gar nicht mehr so viel um, welche Informationen brauche ich. Es geht jetzt wirklich nur noch so, okay, wie kann ich das Ding in die Praxis bringen? Und wenn ich es nicht in die Praxis bringen kann, dann brauche ich nicht noch das dritte Buch. Das ist so gerade der Spannungsbereich, in dem ich mich befinde auch. Ja,
ja ich finde das so spannend. Das heißt ja auch Basisbuch Gemeindegründung. Und das ist auch so meine Wahrnehmung beim Lesen gewesen. Es macht wirklich, was du schon sagst, es bringt viele Informationen zusammen. Und es stellt die irgendwie zusammen und viele Themen, Thema Leiterschaft, die verschiedenen Modelle, die es so gibt zur Gemeindegründung, was man da alles ausprobieren kann. Das hat man irgendwo vielleicht schon mal gehört oder in einem anderen Buch schon mal gelesen oder die eine oder die andere Grafik, Komfortzone-Modell und so. Das hat man schon mal vielleicht gehört, aber das jetzt mal so kompakt zu kriegen und dann noch mit vielleicht praktischen Anreizen irgendwie anzureichern, das fand ich irgendwie vom Aufbau des Buches total schön, mit diesen Checklisten, die es dann gibt, wo man abhaken kann. Ist mein Team das? Habe ich das? An welchem Punkt stehen wir gerade?
Ich kann euch ja mal sagen, als so ein alter Hase und der über den letzten Jahren irgendwie Gemeindegründung immer so, ich weiß auch nicht, reingestolpert ist. Also ich bewundere dich voll, Christoph, dass das so ein bewusster Prozess ist und dass ihr da so vorher ausgebildet wurdet. Ich habe mir das immer gewünscht. Ich habe mir eigentlich immer so ein Basisbuch gewünscht, was man so aus dem Regal nimmt und wo man einfach mal ein paar Sachen zusammen hat. Und mir geht es eigentlich so ähnlich wie dir, Sebastian. Da finde ich in diesem Basisbuch Gemeindegründung ganz, ganz viele Dinge, die ich auf meinem Weg gesehen habe, ob jetzt die Komfortzone oder eben verschiedene Leiterschaftsmodelle oder halt auch eben Phasen, wie Gemeindegründung abläuft. Das ist sowas, wenn ich so zurückblicke, dann denke ich so, ja, da hat uns, also auch im Studium jetzt nicht wirklich jemand erzählt, wie das praktisch funktioniert. Und das finde ich an dem Buch eigentlich total stark. Also, dass es so ein Praxis-Ding ist und dass ich da ganz viel wie so ein Blumenstrauß an Sachen überreicht bekomme, wo ganz viele unterschiedliche Elemente drin sind und es aber zum Schluss ein Bild wird. Also, genau, das vielleicht mal so, das hätte ich mir vielleicht 2006 gewünscht, so bei meinem ersten Ding, wo wir so reingestolpert sind oder so.
Also ich hab damals auch gesucht gehabt. Ich wollte halt in der Vorbereitung wirklich schauen, wissen, lesen, was es irgendwie zu dem Thema gab. Und in Buchform auf Deutsch, also Englisch ist jetzt auch kein Problem, aber im deutschsprachigen Raum echt ganz, ganz wenig. Also wie ich auch jetzt außerhalb von Timothy Keller mal, ich hatte dann noch Start gefunden von Marlin Wattling, auch total interessanter Ansatz, nicht so diesen gesamtheitlichen Ansatz, sondern eher so ganz viel mit aus der Praxis und Reflexion, aber auch spannend. Jetzt so ein Buch, was eben so diesen Rundumschlag einmal macht, kannte ich davor aber auch noch nicht.
Ja, ich finde, es wird diesem Titel Basisbuch total gerecht, dass wenn jemand, ich stelle mir gerade jemanden vor und sowas, ich vor der Bachelorarbeit auch, Gemeindegründung kennt man als Gemeindeperson schon mal und weiß, es gibt da Gemeindegründende und so, aber hat sich damit noch nie beschäftigt, auch noch nie mit einer Theologie der Gemeindegründung oder welchen Stellenwert soll das eigentlich haben in der Kirchenlandschaft und so. Und wenn man dann das Buch zur Hand nimmt und einfach mal die Kapitel durchblättert, sich mal 2, 3 raussucht, die einen interessieren, da finde ich, da wirklich Basisbuch, da kriegst du die Basis, was eigentlich wichtig ist für ein Gründungsteam, dass du überhaupt ein Team brauchst, dass du nicht alleine sein solltest, im besten Falle irgendwie. Und dass du da Menschen auch um dich brauchst. Das finde ich, macht das ganz schön, dieses wirklich, du kannst einfach aufschlagen und heute lese ich mal über Thema Leiterschaft und dann in 2 Tagen lese ich mir mal was an über ein Modell zum Beispiel. Und das finde ich irgendwie ganz schön, ja.
Vielleicht grätsche ich mal kurz rein, damit die Leute nicht denken, dass wir so gar nichts haben. Es gibt auch noch andere Basisbücher oder Grundbücher. Ein in unserem Kontext wenig bekanntes ist das Gründerhandbuch von Florian Sobetzko und Matthias Sellmann. Das stammt aus dem katholischen Bereich. Und die haben ganz viel auch Entrepreneurship, also der Begriff, den Klaus auch liebt, Ecclesiopreneur, stammt eigentlich aus dem Buch, also auch noch aus dem Bereich. Und erschienen ist, einfach der Vollständigkeit halber, noch von Michael Moynack, Church in Every Context, das ist aus dem anglikanischen Bereich und handelt so diese ganzen Freshix-Sachen. Und das ist auch so ein Grundsatzbuch, das ist, glaube ich, bei Brunnen erschienen und ich habe jetzt den deutschen Titel vergessen, aber Michael Moynack findet man. Genau, also von daher gibt es auch Bücher in der Richtung, aber die sind alle vom Charakter her nochmal anders. Genau, deswegen bleibe ich auch dabei und unterstütze das. Das Basisbuch legt eine breite Basis, genau, und unterscheidet sich damit von Sellmann oder eben von Moynack nochmal ganz stark. Sorry, wenn ich da so reingrätsche, aber ich bin manchmal so.
Und in diese Basis würde ich aber gleich noch dazu fügen. Ich meine, die Bibel ist ja auch so ein Basisbuch zum Leben, sag ich mal. Und die liest du auch nicht einmal, sondern die liest du und dann hast du andere Vorzeichen und liest die nochmal und denkst dir, oh, auf einmal ist ganz viel anderes für mich und das erschließt sich mir auf eine ganz neue Art und Weise. Und ich glaube, so ähnlich ist es bei dem Buch auch. Also wenn ich das jetzt im Vorfeld lese, dann habe ich zwar so einen Überblick, aber ich kann mit ganz vielen Themen, die kann ich noch gar nicht verorten. Ich weiß noch gar nicht so, wie wichtig sind die denn jetzt? Und jetzt nach 3 Jahren Gründungszeit würde ich sagen, okay, jetzt wenn ich das nochmal reinschaue, oder gut, vor 3 Jahren gab es das noch gar nicht, also wenn ich jetzt die Themen mir nochmal angucke, dann sagt mir ganz vieles jetzt was anderes, als vielleicht, wenn ich es vor der ganzen Gründungsphase gelesen hätte. Also das kriege ich jetzt wieder andere Impulse, wo ich mir denke, okay, stimmt, da hat er vielleicht recht gehabt, das wollte ich damals nicht so sehen, jetzt weiß ich, dass es so ist. Oder es sind Sachen, wo ich denke, okay, das ist jetzt ein Bereich, okay, da muss ich nochmal weitergraben, da merke ich, da hänge ich gerade oder so. Ja. Also, ja.
Genau, vielleicht nochmal so für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Buch hat so 3 große Kapitel, würde ich einfach mal jetzt sagen. Das erste ist, da geht es um Theologie der Gemeindegründung. Das hatten wir in dem Podcast von vor 3 Wochen, glaube ich, mit Christopher Stemschke. Da hatten wir es auch schon ein bisschen angesprochen. Der zweite große Teil ist Modelle, Formen, Visionen, Strategien von zeitgemäßer Gemeindegründung. Vor allem jetzt auch im Kontext mit Digitalisierung und Corona-Pandemie. Was macht das eigentlich mit Gemeindegründung? Das dritte ist dann einmal ein 4-Phasen-Ablauf, wie eine Gemeindegründung sozusagen aussehen kann. Das sind so die 3 wichtigsten, würde ich sagen, Hauptthemen in dem Buch. Und dann gibt es noch zum Ende sowas Schönes, Replant, haben wir auch im Podcast ja ganz oft schon behandelt.
Yeah.
Und dann nochmal ein paar Seiten zum ganzen Thema Replant, wie das für einen Bund, also für einen Gemeindebund oder für eine einzelne Gemeinde aussehen kann. Einfach mal so als groben Überblick.
Genau, also ich würde sagen, so das Herz in der Mitte, das sind wirklich so diese 4 Phasen. Das ist auch das, wo man, also wenn man sich für das Buch interessiert, dann das wird der Teil sein, der einem wahrscheinlich auch am meisten Kopfschmerzen bereitet, in dem Alltag das dann umzusetzen oder Inspiration gibt oder wie auch immer man das dann sieht. Und das Außenrum ist so Themen nochmal angepickt, ja. Also auch Replant hat nicht so die Coolness von Gemeindegründung, aber die Relevanz ist, glaube ich, wesentlich höher nochmal.
Ja, also da reden wir auch übrigens vom Löwenteil auch von den Seitenzahlen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Menschen abschrecken würde, aber ich sage einfach mal, diese 4 Phasen fangen bei Seite 134 an und gehen bis Seite 410. Ja, das sind über 400 Seiten. Aber es gibt ein paar Abbildungen und so weiter und so fort und es ist gut lesbar. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber ich finde, Klaus schreibt keinen theoretischen Stil, wo man so, keine Ahnung, eine halbe Seite einen Satz hat oder so, sondern ist tatsächlich lesbar und es ist wirklich sehr, sehr praxisorientiert, praxisnah. Genau.
Man sieht das ja auch an der Buchaufmachung schon. Also das Ding hat einen Schreibrand. So wenig man vielleicht auch heutzutage noch schreibt, ich finde es immer noch praktisch zu unterstreichen und zu schreiben und dann vor allem bei solchen Büchern, dann blätter ich dann nochmal durch und dann weiß ich, okay, das war mir wichtig, da wollte ich noch eine Anmerkung machen, da bin ich kritisch gegenüber mittlerweile oder wie auch immer. Also es ist was, wo man mit arbeiten kann und da schrecken einen dann auch 450 Seiten vielleicht nicht ab. Es sind auch jetzt keine biblischen 450 Seiten, sage ich mal, wo man mit 6-Punkt-Schrift unterwegs ist oder so. Also man kann das lesen und man kann aber auch viel nachschlagen und nochmal zu ganz bestimmten Themen nachgraben oder sich inspirieren lassen.
Ja, cool finde ich auch, dass es Endnoten gibt. Ich weiß nicht, manche Leserinnen und Leser, die lassen sich von Fußnoten auch ein bisschen abschrecken. Klaus hat das, finde ich, ganz gut gelöst, indem er alles nach hinten gepackt hat, auch in den Anhang. Das hattest du ja auch schon gesagt, Christoph. Dass wir, dass man hinten im, bei den Literatursachen ganz viel Interessantes und wirkliche Schätze finden kann. Und da sind auch eben, wenn Klaus da mal irgendwie was belegt hat oder gesagt hat, ist das alles hinten. Und das finde ich für den Lesefluss total stark. Ja, also du hast wirklich einen Text, der geht weiter und du hast nicht das Gefühl, du musst immer unten irgendwie, was steht jetzt in der Fußnote oder so. Also das ist echt super.
Ja, und es gibt bunte Bilder, ich sag das mal so, also bunte Grafiken und so und das ist,
bunte Bildchen.
War für mich echt ein Highlight beim Lesen, ich weiß nicht warum, vielleicht weil Bücher, die ich lesen muss, nur Texte haben ohne Bilder, aber Tabellen und wie gesagt Bilder, Schaubilder, auch dass es die meisten Sachen auch online nochmal abrufbar praktisch gibt, das heißt, wenn man jetzt sagt, oh, ich möchte dieses Modell gerne mal meinem Team vorstellen, wir wollen drüber reden, dann kann man einfach mit dem QR-Code den scannen und sich die PDFs da ziehen und so. Das schlägt auch so die Brücke ein bisschen, was wir eben schon hatten, zwischen Buch und es gibt noch andere Ressourcen sozusagen, die man da anzapfen kann. Und das fand ich für mich jetzt ganz persönlich, der ja gerade nicht aktiv in der Gemeindegründung steckt, irgendwie total wertvoll, dass ich die Sachen auch nochmal als PDF irgendwie habe und alles mit dabei ist, sozusagen.
Ja. Und in gewisser Weise, um hier mal vielleicht auch nochmal auf unseren Podcast hinzuweisen und die anderen Folgen, haben wir auch viele von den Themen medial irgendwie umgesetzt. Also wir reden über Themen von dem Buch, obwohl das Buch nicht immer vorkommt oder nur sogar ganz selten. Klaus ist da ein bisschen bescheiden. Aber der Podcast, der Gründercast, hat letztlich auch von seiner Grundidee her ganz, ganz viel eben damit zu tun, dass diese Themen da sind und diese Kapitel da sind und so weiter und so fort. Und für vieles, wie zum Beispiel die hybride Kirche, also wenn jetzt 3.5, Kapitel 3 unter 5, die neue Normalität, da haben wir einen ganzen Podcast zugemacht, ich glaube sogar zwei. Und so kann man manches auch nochmal einfach hören, macht sich das auf die Ohren und muss, ja, man kann das Kapitel dann lesen, ist cool, aber man hat auch wirklich Stimmen im Ohr von interessanten Leuten, mit denen wir über diese Themen geredet haben. Und das machen wir heute mit Christoph auch. Vielleicht mal die Frage an dich direkt, Christoph. Welches Kapitel oder welchen Teil vom Buch oder wo war das für dich der größte Gewinn? Also wenn du das jetzt so dir vor Augen holst, ja, also kannst du auch zwei oder drei sagen, aber wo ist der größte Gewinn für dich gewesen in dem Ding?
Ja, ich hab's ja schon angedeutet. Also im Endeffekt sind es tatsächlich diese vier Phasen. Replant ist interessant, wirklich für viele Gemeinden, für mich jetzt gerade nicht so in meinem Kontext. Theologische Konzepte zur Gemeindegründung, ich weiß, das habe ich jetzt aus dem Podcast von Christoph Denschke auch mitgenommen, da ist Klaus noch dran und interessiert. Aber auch das ist, wo ich jetzt nicht so die Notwendigkeit sehe, wo ich sage, es gibt viel Theologie schon in dem Bereich und ich brauche, aus der Richtung brauche ich eigentlich keine Motivation, um Gemeinde zu gründen. Und dieses Herz, das der Kernbereich, der mich inspiriert und frustriert gleichermaßen. Einerseits, weil ich sehe, was alles dazu gehört, so was ich vielleicht mittlerweile schon aus den Augen verloren habe oder gar nicht mehr wissen will. Und mich dann doch wieder abholt und nochmal anspornt zu sagen, okay, ist das wirklich ein Bereich, wo du nochmal tiefer gehen solltest? Besonders die ersten zwei Kapitel. Also es sind ja diese vier Phasen, wenn ich jetzt mal von denen gehe, diese Collecting- und Exploring-Phase und dann die Publishing- und die Multiplying-Phase. Und Collecting und Exploring, das ist eigentlich eher das, was Gemeindegründung betrifft. Ich würde es nicht so splitten vielleicht, wie ich es in dem Buch habe. Also manche Sachen, die jetzt aus der Phase 3 oder 4 stammen, die sind genauso relevant für Phase 1 und 2. Mhm. Und wenn ich sehe, dass nach Phase 2 eine Gemeinde schon zwischen 20 und 100 Leuten geschätzt wird, dann ist das jetzt auch nicht mehr eine Gründung. Aber unabhängig davon, ob das jetzt wirklich in so genau diese Phasen zu verorten sind, sind das alles Themenbereiche, und da würde ich den Bogen noch viel weiter sehen, die für jede Gemeinde relevant sind. Also da geht es ganz viel schon um Führung, um Leitung, um Entwicklung. Das hat jetzt nichts dediziert mit Gründung zu tun. Das hat mit jeder Gemeinde, die sich im Bereich zwischen 50 und 200 befindet, sage ich mal, genauso viel noch am Hut. Ja. Und das sind 80% der Baptisten oder Freikirchen wahrscheinlich in Deutschland. Also da kann unabhängig von Gründung, kann man ganz viel rausziehen. Manches wird wehtun, aber da vielleicht auch zu Recht.
Ja, also wenn ich da drauf sagen kann, da ist viel Reformation eigentlich in dem Buch. Also wirklich von dem Begriff reformare, also neu gestalten, neu gründen in so einer Geschichte zu sagen, also wenn man sich als, wie sagen wir, freundlich alte Dame oder ältere Dame, also eine Gemeinde, die schon in die Jahre gekommen ist, das durchliest, dann könnte das wieder dazu führen, dass die dann Walzer tanzt. Ja, also, und dass sie sagt, da sind ein paar Tanzschritte, da sind ein paar Moves dabei, die ich früher mal konnte, die jetzt irgendwie, also wo es ganz gut ist, wenn ich die wieder übe oder wenn ich da wieder reinkomme in das Ding. Und das habe ich auch tatsächlich so gedacht. Ich habe gedacht so, das ist für Gründer spannend und schön, aber das ist für alle anderen auch wertvoll. Also,
ja,
keine Ahnung.
Und nicht nur wertvoll auch zu sagen, ich meine, es gibt ja Gründe, warum unser Gemeindedurchschnitt bei 100 liegt. Eigentlich sollte der nicht bei 100 liegen. Der sollte irgendwann auch mal weitergehen.
Ja.
Und diese Gründe werden damit behandelt. Also die so, wo hängt es eigentlich? Was könnten nächste Schritte sein oder Entwicklungsschritte auch sein? Und das Ganze dann mal in diese vier Phasen verortet zu haben, unabhängig vom Alter. Es kann ja sein, dass eine Gemeinde, die ist schon 40 Jahre lang unterwegs und steckt aber noch in Phase 2 sozusagen. Mhm. Und dann liest die bei Phase 2 und sagt so, okay, so wo muss ich vielleicht mal drehen? Mhm. Oder wo muss ich mein Denken ändern? Oder wo muss ich Neues ausprobieren? Oder also das ist schon ganz viel Relevanz, ja. Mhm.
Ja, ich glaube, dass Klaus da auch was ganz Schönes mit gemacht hat, dass er Gemeindegründung, wir würden im deutschen Raum dann vielleicht sagen Gemeindebau, aber Gemeindegründung verstehen wir ja als dieses einzigartige Phänomen, ein Team bildet sich, das gründet eine Gemeinde, es ist ein Gründungsprojekt die ersten 2-3 Jahre und dann wird, ich sage jetzt mal ein bisschen, dann wird es zu einer richtigen Gemeinde und keine Gründung mehr. Aber dass die Phasen ganz stark auch zeigen, naja, alle Gemeinden sind in Gemeindegründungsprozessen und in Gemeindebauprozessen. Mhm. Und wenn dann das Ziel, diese vierte Phase, Multiplying ist, dann muss man auch mal ganz, ganz hart die Frage stellen, ja, ist das das Ziel von vielen Gemeinden, am Ende eine Struktur aufzubauen, wo neue Gemeinden entwachsen, wo Wachstum auf allen Ebenen auch möglich ist? Oder ist nicht eher das Ziel von vielen Gemeinden die Collecting-Phase? Hauptsache, die Menschen kommen noch zur Gemeinde irgendwie.
Da ist ja auch eine Grafik in dem Buch drin, die zeigt, was traurig ist, aber was wirklich der Realität entspricht. Es gibt eben keine Collecting-Phase, die andauert. Also es gibt eine Sinuskurve, die peakt bei 100 und dann entscheide ich mich, werde ich zur Multiplying-Phase oder die nächste Phase ist nicht mehr Collecting, die nächste Phase ist dann, wo es Richtung Replant irgendwann geht. Und das ist wirklich so ein Moment, wo ich auch sage, okay, ich kenne andere Gemeinden in der Größenordnung und ich beobachte das auch gerade. Wir haben uns als Kirche, wir haben uns Pulsschlag getauft, aus dieser Begeisterung und Not gleichzeitig heraus zu sagen, eine Gemeinde muss sich bewegen. Mhm. Wer sich, und das kommt auch in dem Buch so vor, wer sich nicht bewegt, der bleibt nicht stehen, sondern der stirbt. Mhm. Und da sich mitnehmen zu lassen und zu sagen, okay, so wo stehen wir und wo müssen wir auch nochmal neu ansetzen, weil sonst geht es einfach rückwärts. Ja,
da sind wir ja bei einem reformatorischen Diktum. Also die Ecclesia Reformata et Semper Reformanda. Ist gar nicht so ganz so sicher, ob der Luther das wirklich gesagt hat. Es kommt auf jeden Fall in seinem Umfeld vor. Aber die Kirche, die sich reformiert, also die reformierte Kirche, die sich immer wieder reformieren muss, die also immer wieder neu zurückkommen muss, vielleicht, um jetzt die biblische Sprache zu machen, zur ersten Liebe und dann von da aus wieder neu gründet. Ja, also als angehender Prozess. Jetzt machen wir, jetzt geben wir dem Buch ganz viel mit. Also die Zuhörerinnen und Zuhörer merken, wir sind ein bisschen Fans. So, weil dieser Prozess des Gründens kann auch für bestehende Gemeinden total wichtig und wertvoll sein. Also das glaube ich unbenommen. Aber mich würde jetzt nochmal so genau interessieren, ja, was sind so Takeaways, die wir von diesem Buch gerade für Gründerinnen, also so mitnehmen in der ganzen Geschichte. Was hat euch da vielleicht auch an einzelnen Elementen begeistert?
Also was mich jetzt zum Beispiel ganz konkret nochmal in der Vorbereitung auch oder was mir gut geholfen hat, ist, ich habe viel im Kontext gearbeitet davor und habe auch geschaut, was ist die Stadt, welche Leute leben hier. Aber dann kam Corona Und dann war ganz viel Treffen einfach nicht mehr möglich. Auch nicht nur innerhalb von Gemeinde, sondern auch mit Politikern, mit Bürgermeister und so weiter. Und, in dem Buch gibt es zum Beispiel ein kleines Kapitel, wo ganz konkrete Fragen drinstehen. Experteninterviews nennt sich das. So, wenn du zu Entscheidungsträgern in der Stadt gehst, wenn du zu Leuten in der Stadt gehst, was könntest du sie fragen? Und das ist, wo ich sage, so, da steht nicht drin, mach ein Experteninterview und stell Fragen, sondern da stehen auch drin, okay, und die 10 Fragen könntest du stellen. Und das hilft mir in der Praxis dann, das ist so der kleine Schritt, wo ich sage, okay, nicht nur, ja, müsste ich irgendwann machen, sondern okay, ist ja eigentlich schon alles fertig, muss ich nur noch umsetzen. Und dann ist es viel greifbarer und in meinem Alltag viel mehr integrierbar als eine Theorie, die ich mal wieder gelesen habe, aber die ich einfach nicht unterkriege.
Cool. Sebastian, wenn ich dich jetzt so dediziert frage, was ist da so, wo du sagst, boah, das war so ein Takeaway, was ich von dem Buch mitgenommen habe?
Ja, ich glaube, gerade hatte ich am Anfang kurz erwähnt, dass ich in der Bachelorarbeit auch verschiedene Ansätze verglichen habe und die immer sehr methodisch sind, was hier in dem Buch natürlich auch ist. Fand ich hier, das ist auch in dem Kapitel von den Phasen, das ist ein Unterkapitel, und da geht es um das Gründungsteam. Und da auf so 10, 15 Seiten, wie baue ich ein Gründungsteam auf, was braucht das oder sowas. Und da gibt es einen Satz, den würde ich euch gerne mal vorlesen.
Ja, gerne.
Und da steht: Erfolgreiche Teams sind heterogen in Bezug auf Charakter und Kompetenz und homogen in Bezug auf die Teamchemie. Und das fand ich irgendwie total cool. Also heterogen, unterschiedlich in Bezug auf Charakter und Kompetenz und Fähigkeiten, aber homogen irgendwie einheitlich in Bezug auf die Teamchemie. Also alle wollen das Gleiche, aber wie sie es wollen oder machen, ist ein bisschen anders. Und das hat mich nochmal so ganz neu irgendwie beflügelt schon fast, weil ich das Gefühl hatte, in Gesprächen auch mit vielen Gemeindegründerinnen und Gründer, am Ende des Tages ist man so ein bisschen auch auf weiter Flur alleine, das Gefühl irgendwie. Ich weiß nicht, ob das Christoph auch bestätigen kann oder nicht. Und so dieses Gefühl von so, hey, ich brauche ein richtig starkes Team und wir werden Konflikte haben und alle haben andere Ideen, aber das Ziel und so ist das Gleiche, weil wir einfach Gemeinde bauen wollen als Team und dafür brauchen wir verschiedene Kompetenzen. Das war für mich irgendwie nochmal so ganz prägnant mein Takeaway, würde ich sagen.
Ja. Und was da beim Team drin steht, da stehen tatsächlich auch ein paar Zahlen drin. Da steht dann so eine Mindestgröße, eine Optimalgröße. Und es gibt ja in unserem Bund, es gibt tatsächlich auch eine Mindestgröße, um überhaupt eine Gemeindegründung starten zu können. Und die sollte man sehr ernst nehmen. Also da hängt mehr dazu, das ist nicht irgendwie so nur erdacht, sondern da hängt ganz viel Gruppendynamik auch dahinter. Ab welcher Größe von Menschen hast du welche Dynamik in einer Gruppe, in einer Gemeinde, im Gottesdienst? Wie viel brauchst du, um eine Mindestdynamik zu erhalten? Und es gibt diese Mindestgröße von 10 empfohlen von Klaus hier in dem Buch, 20 oder mehr. Da würde man erstmal sagen, boah, ist aber schon ganz schön viel so, um überhaupt mal anzufangen. Vielleicht gibt es auch nur 3, 4. Es ist nicht da, wo 2 oder 3 untereinander sind, ist nicht da auch Jesus dabei. Aber Praxis nach 3 Jahren und Dynamikerfahrung würde ich sagen, absolut recht. Also 10 ist das, wenn du 10 Leute hast, die wirklich super auf der Spur sind, dann ja. Ansonsten tatsächlich, muss ich ihm recht geben, 20 anzufangen und dann weiterzugehen, ist eine Zahl, die ich auch bestätigen würde.
Ja. Ich kann da auch vielleicht einfach gerade mal aus einer Sache, die für mich nicht so gut geendet hat, also eine Gemeindegründung, aus der ich ausgestiegen bin. Und da waren wir tatsächlich weniger als 10 im Kernteam und die ganze Gründung weniger als 20. Mhm. Und auch da darf ich weitergeben, das ist etwas, das sehr unsicher ist. Ich habe immer wieder formuliert, auch im Leitungsteam, das ist keine stabile Gruppe. Da fehlt etwas an Stabilität. Mhm. Und von daher kann ich aus der Negativerfahrung ganz knallhart sagen, ja, das stimmt. Man braucht Stabilität. Eine Geschichte von Harry Steele, den wir auch schon hier im Gründercast hatten, der hat mal sich sehr unbeliebt gemacht, weil er eine neue Gemeinde gegründet hat oder ein neues Startup gemacht hat oder ja, war auch eine Art Replant in England, in Sheffield. Und der hat 25 Leute mitgenommen aus der anderen Gemeinde. Und das hat aber dafür gesorgt, dass im neuen Projekt wirklich enorm Dynamik war. Also 25, und er hat gesagt, es war keiner zu wenig.
Ja.
Also
würde ich genauso sagen, ja.
Ja.
Also wir sind weniger. Wir haben mit 10 gestartet und dann kam Corona. Und jetzt sind wir so zwischen 10 und 20. Hat auch mit Leuten zu tun, dann ziehen Leute weg, dann sind es Studenten, die hören dann irgendwann auf, dann finden die Arbeit aber in einer anderen Stadt. Und das ist ja nicht so, dass wenn alle 20 oder alle 15 da sind, ist das toll, aber es sind ja nicht alle da.
Und genau.
Da, ja, dann kommen neue Leute dazu. Und neue Leute ist ein Riesenunterschied, ob da 10 oder 20 Leute irgendwo hocken. Also es ist eine ganz andere Gruppendynamik, eine ganz andere Wahrnehmung von der Gruppengröße, von der Sicherheit dort drin für Gäste. Alles spielt wirklich eine Rolle, ja.
Und so praktisch ist das Buch. Also das kann man wirklich sagen. Wo liest man das sonst? Ja. Und jetzt können wir es auch noch zu dritt bestätigen. Aber sorry, ja. Sebastian, ich bin dir gerade ins
Wort gefallen. Ja, Björn, ich wollte von dir wissen, was ist dein größtes Takeaway, was dir so einfällt, wenn du Basisbuch Gemeindegründung denkst?
Ich glaube tatsächlich auch, ja, die vier Phasen der Gemeindegründung. Und da möchte ich vielleicht auch in diese ganze Gründungskultursache mal reingehen. Also das ist relativ klar auch zu Anfang, Gründungsteam und Gründungskultur. Mhm. Weil die Art und Weise, wie man etwas beginnt und miteinander aushandelt, halte ich für einen der Schlüsselfaktoren, wie Gemeinde später entsteht. Also oder wie Gemeinde Gestalt gewinnt. Und das ist miteinander ein Prozess, den man nicht unterschätzen sollte und den Klaus hier wirklich auch benennt, eine lernende Gemeinschaft, eine gemeinsame Spiritualität zu finden und diese Kultur aufzubauen, wie man als Gründerteam miteinander unterwegs ist. Also das hat mich zum einen begeistert, dass das mal so klar benannt ist. Und zum anderen, einfach auch gesagt, ja, das habe ich sonst nicht so stark gefunden. Also, weil das ist dann schon versteckt und das gibt es so, aber mal ausgesprochen, hallo, ihr braucht eine Kultur, ihr müsst eine Art und Weise miteinander umzugehen wissen. Ich habe über den Jahreswechsel mit einer Baptistengemeinde auch gesprochen, ich sage jetzt nicht welche, wo die einen Ableger machen und das ist super cool und ist super stark und der Hauptpastor von der Gemeinde ist gar nicht so bei dem Ableger dabei und ich kenne den aber und dann habe ich mich erst gewundert und dann ist mir aber aufgefallen, die Kultur der Gemeinde, die Kultur, die dieser Pastor eingeführt hat, also die ist da so lebendig, dass der gar nicht dabei sein muss, sondern dass man auch eine Handschrift. Und das würdet ihr jetzt sagen, das haben wir immer alles als Team gemacht, aber ich habe ihn so im Kopf, aber die Kultur dieser Gemeinde ist in dem Ableger so stark vorhanden, dass eigentlich der Pastor sagt, ich muss da gar nicht so drin sein, weil ich auch darauf vertraue, dass das System, dass auch dieser Ableger ganz stark mit unseren Grundwerten, mit unserer Grundkultur verbunden ist und das passiert auch tatsächlich, zumindest soweit ich das aus Außenstehender irgendwie feststellen konnte. Und da zeigt sich das, wenn man eine gesunde Gemeindekultur in der Gründungsphase schon reinlegt und darauf Wert legt, wie sich das auch Jahre später eben auch bei Neugründungen, bei Multisite, bei wie man auch immer diese neuen Dinge nennt, dann auszahlt. Auch im Sinne von, hey, da haben wir was Gesundes gelegt und das funktioniert jetzt und das ist super. Und ich überarbeite mich jetzt nicht, weil ich muss jetzt plötzlich überall dann sein, mich vervielfältigen. Nee, die Kultur ist da. Und dann ist es nicht so von einzelnen Personen abhängig.
Ja, total. Genau. Wir hatten auch im letzten Podcast Tradition und Innovation. Da ging es ja auch ein bisschen darum. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, auch von vornherein so Thema gesunde Fehlerkultur. Also ausprobieren, Fehler zulassen und gleichzeitig versuchen, innovativ irgendwie zu sein oder das, was man selber aus seinem beruflichen Alltag und Leben irgendwie mitbringt, auch in die Gemeinde mit einzufließen. Und wir haben ja hier Christoph sitzen und ich erinnere mich daran, ich habe Christoph kennengelernt, wie gesagt, vor so 2,5 Jahren. Und er hatte ein ganzes Paket von der Gemeinde an Flyern, an Notizblöcken, an Stiften und all diesen Sachen, alle gebrandet und so. Und ich dachte mir, ja, cool, das sind zwar vielleicht jetzt Sachen, die ich jetzt mit digitaler Welt nicht mehr so nutze, aber ich habe gemerkt, da ist ein Plan hinter und das sieht einfach richtig schick aus, das macht einen super Eindruck und das zeigt irgendwie, da ist jemand willig und da will jemand auch was produzieren, was einfach auch wertig und schön ist. Und das muss ich sagen, das fand ich irgendwie so richtig so beeindruckend, zu sagen, okay, wir sind auch von vornherein bereit, innovativ hier weiter zu sein.
Ja, auf alle Fälle. Also wir haben da einen ganz großen Schwerpunkt, wo wir sagen, wir möchten Leute entwickeln. Und um die entwickeln zu können, brauchen wir Raum zum Ausprobieren. Und das ist ja einer der großen Vorteile von der Gründung. Wenn da 10, 20, 30 Leute sind, die du alle kennst, ein doppelter Hauskreis oder so, dann traut man sich auch mal zu predigen. Man traut man sich auch mal einen Lobpreis auszuprobieren. Wir haben 3, 4 verschiedene Lobpreis-Teams, sag ich mal, die aus total unterschiedlichen Leuten mit ganz unterschiedlichen Leidenschaften und Befähigungen entstehen und die dürfen alle sich einbringen. Und das ist wirklich was, wo du sagst, das kriegst du auf der Arbeit, in der Arbeitswelt nicht. Da gibt es nur ein Level und das muss immer passen. Das kriegst du nicht in größeren Gemeinden, das merkt man, wenn man mal ein ICF besucht oder so gerne ich ihre Professionalität, natürlich aus meinem Hintergrund auch liebe und da begeistert bin, aber da kannst du halt nicht einfach mal ausprobieren. Und da ist eine Gründung was, wo du wirklich sagst, nicht nur Leute und Menschen, sondern auch Formen. So, was ist eigentlich eine Predigt? Muss das 25 Minuten Input sein? Oder was ist ein Gottesdienst? Wie sieht Lobpreis aus? Gemeinde ist ja nicht dazu da, um Gottesdienst zu feiern, sondern so, was soll das eigentlich bewirken? Welche Ziele hat das Ganze? Und wir haben die Freiheit, das nochmal wirklich zu durchdenken, Fehler zu machen dabei, Sachen auszuprobieren und sagen zu dürfen, oh nee, das war es jetzt nicht, aber ist nicht schlimm. Ja. Also ja, wirklich eins der Dinge, wo man sagt, wenn man innovativ ist und wenn man sich einbringen will auch, also ich komme jetzt aus meinem Arbeitsumfeld, eben aus meinem Bereich Medien, wir haben jetzt ein ganz neues Projekt begonnen, ein Buchclub zu einem ganz bestimmten Buch von einem bekannten Geigenbauer, sage ich jetzt mal, weiß jeder, welches Buch gemeint ist. Und wir treffen uns im Deckendorfer Café und haben vorher ein Kapitel gelesen und diskutieren einfach drüber. Und die Idee kam von jemandem aus der Gemeinde, der selber auch Bücher schreibt, also eine Autorin. Und die bringt sich dann mit ihrer Leidenschaft und mit ihrer Professionalität und mit ihren Ideen ein. Und das integriert sich dann in Gemeinde und erreicht wieder Menschen, die wir vorher überhaupt nicht erreicht haben. Und da entsteht Geschichte so und es entdecken Menschen auch, was eigentlich in ihnen angelegt ist, was für ein Potenzial sie haben, wie sie sich in das Reich Gottes einbringen und wie sie damit gestalten können, was man jetzt vielleicht in seinem Lebensalltag bisher noch gar nicht so gemerkt hat.
Ich glaube, dass das auch gerade, wir hatten das jetzt ja dieses Vier-Phasen-Modell und was du alles so erzählst mit, naja, Sachen mal hinterfragen und mal neu denken, was heißt Gottesdienst eigentlich, was heißt, Lobpreis zu feiern und bezogen auf das Buch, um auch mal eine kritischere Stimme anzustimmen, sage ich jetzt mal, drüber anzustimmen, genau, es heißt das idealtypische Vier-Phasen-Modell und da natürlich immer zu fragen, okay, was heißt jetzt idealtypisch, passt das auf jeden Kontext? Und wie du sagst, eine Gemeindegründung in der Stadt, in Bayern hat vielleicht andere Bedürfnisse, ja, andere Kontexte, andere Menschen, als jetzt vielleicht in Berlin in der Großstadt.
Also dieses idealtypisch, das darf man sich wirklich rot einrahmen und 5 Ausrufezeichen außenrum machen. Und wenn man das nicht macht, dann ist das Buch kein Mehrwert, sondern eher als destruktive Formen. Weil man liest es durch und man entdeckt bei 70%, ja, aber haben wir nicht, bin ich nicht und wird wahrscheinlich auch nicht werden. Weil das wirklich alle Perspektiven einmal beleuchtet und dann schaue ich auf meine Realität drauf und sage, ich finde verortete Gemeinde cool von Johannes Reimer. Ja. Und ich finde Ansätze gut, die in dem Buch drinstehen, vielleicht auch, wie man mit Social Media in eine Stadt reingehen kann. Und dann denke ich, ja, aber in der Stadt, wo ich bin, ist es halt nicht die gleiche Dynamik, die in Berlin und in Frankfurt und in Bochum und vergleichbaren Städten vielleicht herrscht. Und das enttäuscht natürlich dann auch, wo man sagt, so bin ich jetzt, dann kann ich es doch nicht oder reicht es doch nicht. Und da dann die Ermutigung wirklich zu sagen, okay, das Buch kann schon einen überwältigen, auch in der Form oder wenn ich unsere Gemeinden anschaue, wahrscheinlich jede Gemeinde überwältigen und sagen so, aber das können wir gar nicht abbilden. Und dann nochmal deutlich auf den Punkt zu bringen, aber es müsst ihr auch nicht. Also keine Gemeinde kann das alles abbilden, was da drin steht.
Genau, ich glaube auch, es wäre fatal, mit der Vorstellung an das Buch heranzugehen und zu sagen, ach, ich habe nicht so viel Ahnung von Gemeindegründung, ich lese jetzt das Buch und jetzt mache ich einfach Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, wie es im Buche steht und dann kommt da eine Riesengemeinde raus und alles läuft perfekt und wir schaffen all die Phasen und sind in der nächsten Phase nach 2 Jahren und so. Ich glaube, dass das dann doch wieder, wie du schon sagst, idealtypisch ist, aber welche Gemeindegründung, welches Projekt ist schon idealtypisch einfach, ne?
Ja. Also ich, wenn wir jetzt ein bisschen auch in Richtung kritische Bemerkung zum Buch gehen, dann habe ich mir mal so ein Bild überlegt, das vielleicht helfen könnte. Also das Basisbuch ist wie so ein Fitnessstudio. Ich persönlich gehe hoffentlich 2-3 Mal die Woche ins Fitnessstudio und da sind diese ganzen Geräte, also ganz, ganz viele Geräte, mit denen du Übungen machen kannst. Und das sehe ich in dem Buch auch. Da gibt es eben ganz, ganz viele Andockstellen, wo man sagen kann, da kann ich lernen, da kann ich Übungen machen, da kann ich irgendwas machen und letztlich mich trainieren, ja, für mein Leben, für bestimmte Situationen und so weiter und so fort. Aber es gibt halt sehr viele Geräte, also ich benutze, was weiß ich, vielleicht 15% der Geräte, die in dem Fitnessstudio sind. Und die trainieren mich, aber die kann ich auch anders trainieren. Also ich kann auch ganz andere Wege machen. Ich kann ganz anderes Training machen. Und ja, und dann ist halt eben die Frage, wie gut sind dann die Geräte vor Ort? Ja, und wie gut sind die Instrumente? Oder kann ich auch ganz anders trainieren? Meine Frau zum Beispiel joggt und ist seit letztem Jahr macht die Shaolin Kung Fu.
Cool.
Wow. Und da ist überhaupt kein Gerät dabei. Da ist nichts, was irgendwie ist. Und trotzdem trainiert die Muskelgruppen, die dehnt sich, die hat einen ganz anderen Ansatz. Ja. Und zu sagen, das Basisbuch Gemeindegründung ist für mich wie so ein Fitnessstudio, da ist schon ganz, ganz viel drin, ganz viel Geräte, aber es gibt auch andere Ansätze und andere Arten und Weisen zu lernen, wie zum Beispiel eben jetzt eine Kung-Fu, eine Kampfkunst oder irgendwas anderes, um ähnliche Muskelgruppen zu trainieren. Und das ist was, wo ich so denke, ja, es klingt schon auch nach so Rezept, ihr macht das mal und dann ist das gut. Aber manchmal braucht es auch flexiblere, flüssigere und andere Formen auch des Trainings. Und genau, und da glaube ich, da ist das Buch zu sehr im Fitnessstudio und vielleicht zu wenig in dem, was dynamisch ist.
Ja. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn wir jetzt bei diesem Sportbeispiel bleiben, es gibt wahnsinnig viele Übungen, aber wer wirklich gezielt trainieren will, der beschränkt sich auf ganz wenige. Und das merke ich auch in dem Buch. Eins, also eine meiner Schwierigkeiten war, man schaut ein Thema an und dann entdeckt man auf der nächsten Seite, oh, und da fehlt es aber auch. Und dann geht man auf die übernächste Seite und merkt, da habe ich aber schon. Dann springt man und springt und springt. Und am Ende ist man total verzweifelt, weil man nichts wirklich umsetzen kann und weil die Kraft halt nur für eins und nicht für 10 oder 20 Sachen reichen.
Ja. Es gibt sogar einen Bruce Lee-Spruch dazu, zu dem, was du gerade gesagt hast. Bruce Lee hat mal gesagt, ich fürchte nicht den Mann, der 10.000 unterschiedliche Tritte kann. Mhm. Ich fürchte den Mann, der einen Tritt 10.000 Mal geübt hat.
Ja, genau.
Also.
Und ich glaube auch, dass das Buch nicht irgendwie ich würde es vielleicht Coaching nennen, irgendwie ersetzt. Also es ersetzt nicht, dass du mit anderen Gründerinnen und Gründerinnen oder mit einem Mentor oder so, mit einer Person, die mal von außen drauf guckt und dich immer wieder, dich und dein Team immer wieder auf deine eine Übung, sag ich jetzt mal, um in diesem Bild zu bleiben, zurückbringt und sondern vielleicht mal sagt, nee, jetzt bleibt mal bei euren Übungen, die ihr jetzt gerade macht, ihr braucht noch nicht die anderen alle angucken. Das ist das Buch natürlich irgendwie auch
nicht. Ja, und da müssen wir vielleicht auch nicht wieder von null anfangen, wenn man da in den landeskirchlichen Bereich reinguckt. Und da habe ich einige Freunde drin. Dann haben die Kooperationsräume. Das heißt, die haben mehrere Gemeinden zusammengefasst und dann tatsächlich Pastoralteams oder Verwaltungsteams. Und da kann ja tatsächlich auch was drinstecken. Das geht mal ganz gut. Und manchmal haben die auch Schwierigkeiten. Aber dann kann man eben Dinge poolen. Ja, aber genau. Also ich finde nach wie vor also jetzt haben wir auch ein bisschen rumgekrittelt oder gesagt, da könnte man ja ein bisschen schauen. Ich finde nach wie vor, und ich glaube, da sind wir uns hier einig, es ist ein großer Entwurf. Es ist ein Basisbuch, das viel, viel abdeckt. Also ja, Fitnessstudio, viele, viele Geräte zum Trainieren und so. Genau, und es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man in die Hand nehmen und ernst nehmen sollte, wenn man in irgendeiner Form über Gemeindegründung nachdenkt. Denn, ich sage immer, besser immer einen Plan zu haben, als keinen Plan zu haben, weil dann weiß man wenigstens, dass man einen Plan hat. Und dass man sich an den Plan im wirklichen Leben dann wirklich nicht halten kann und dass es ganz viele andere Elemente gibt und Unvorhergesehenes. Das ist leider so. Aber ich bin dankbar für den Plan von Klaus an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Ja, meine Frage an euch beide wäre es noch, für wen ist das Buch?
Also erstmal, ich finde, das Buch gehört in jede Bibliothek von einem Theologiestudenten und sollte auch in Kursen für Gemeindegründung gelesen werden, also einfach wahrgenommen werden. Und die sollten das zu Hause haben, weil diese Situation kann einfach für jeden Ausgebildeten und Nicht-Ausgebildeten vorkommen. Und dann guckt da rein. Ihr müsst nicht alles mögen, aber es ist gut, das wahrzunehmen. Genau, also das wären mal so meine zwei Leute, die ich da sehen würde.
Ja, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, ich würde das sogar erweitern. Also ich würde sagen, eigentlich ist Gemeindegründung zu kurz gefasst, die vier Phasen abgebildet von Collecting, vom Sammeln her bis zu Multiplying, also wie viel Gemeinden in Deutschland sind gerade in einer Multiplying-Phase, wo sie irgendwie sich vervielfältigen, das deckt die meisten Gemeinden ab. Also wer sich für Gemeindebau und für Entwicklung, egal ob das jetzt eine Gründung ist oder ob das jetzt in einer vorhandenen Gemeinde Impuls sein will, für den ist es interessant, sich die Themengebiete anzuschauen. Für eine Gründung, ich glaube, da ist es interessant, eher in der Vorbereitung zu sagen, so was sind so Sachen, die ich vielleicht auf dem Schirm haben sollte? Welche Tools muss ich jetzt mal in die Hand nehmen? Bis hin zu ganz kleinen Themen, so wie ich vorhin gemeint habe, so habt ihr schon mal ein Interview mit eurem Bürgermeister gemacht? Habt ihr euch mal auf den Stadtplatz gestellt? Und es ist eher schwierig wahrscheinlich, das vom Evangelium gleich zu sprechen, aber mit den Leuten ins Gespräch zu kommen über ihre Stadt, über das, was sie mögen, was sie nicht mögen, das ist schon mal ein Gesprächsanfang, ja.
Ja, ich glaube, ich würde da mitgehen. Ich dachte gerade so, ja, man könnte sich all die Themen, die wir angesprochen haben, für jedes einzelne Thema ein Buch kaufen oder man kauft sich das Basisbuch Gemeindegründung, weil da sind so viele Themen angesprochen und wie schon du gesagt hast, Björn, das steht dann im Schrank und dann kommt mal so ein Thema und dann geht man, holt es mal raus und blättert zu dem Thema, liest dann diese paar Seiten dazu und hat so mal so ein grobes Verständnis nach Literatur. Also ich glaube, so eine Art Handbuch-Nachschlagwerk, das ist es irgendwie für mich. Und ich bin ja Student und ich würde auch allen Studierenden empfehlen, und das muss ich auch mal sagen, auch aus studentischer Sicht, für den Preis bekommt ihr wirklich geballtes Wissen aus Praxis und aus theologischer und theoretischer Ebene, was man so für das Geld einfach nicht bekommt und so schön zusammengestellt. Es ist viel, es sind 450 Seiten, aber als Nachschlagewerk würde ich sagen, ist es dann für wirklich GemeindebauerInnen super interessant in der Phase, in der sie eben gerade sind.
Ja, ich würde sagen, das war doch mal ein gutes Gespräch über das Basisbuch Gemeindegründung. Edition BEFG, also vom Bund. In der Edition steckt das ganze Ding drin. Gründen, entwickeln, multiplizieren hat auch ganz viel mit dem Gründercast-Podcast zu tun. Herzlichen Dank an Sebastian Ruskamp und Christoph. Ich fand es ein ganz tolles Gespräch mit euch. Könnte auch noch ein bisschen länger reden. Wer weiß, bei welchem Gründercast wir uns dann wiedersehen oder wiederhören. Genau.
Ja, danke für die Anregung, den Anlass und die Chance, bei euch zu sein.
Das war eine Episode des Gründercast. Gründen, entwickeln und multiplizieren. Projektleitung Klaus Schönberg. Beratung und Begleitung Björn Wagner. Die Aufnahmeleitung ist bei Sebastian Ruskamp. Der Gründercast ist ein Projekt des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Mehr Infos über die Baptisten findet ihr unter www.baptisten.de.